Ja, die Sonne scheint, der Fahrradständer draußen füllt sich langsam. Kann ich sehen, wer heute alles mit dem Fahrrad gekommen ist? Da haben wir einige unter uns. Ich war vor vielen Jahren mit einem Freund zusammen Fahrradfahren, Mountainbiken in den Bergen. Ich hatte mir extra ein neues Mountainbike gekauft und war vorher noch nie wirklich richtig Mountainbike gefahren. Und wir hatten dort so einen Mountainbike-Guide, der mit uns eine Tour gemacht hat. Es waren noch mehrere in der Gruppe. Und der ist ziemlich herausfordernde Wege gefahren. Beim Mittagessen sagt er dann, ich habe nachher noch eine Top-Abfahrt, aber die hat's in sich, da kann ich nur ein paar wenige von euch mitnehmen. Andreas, du fährst direkt hinter mir. Wir waren drei Leute, hinter mir fuhr ein Physiotherapeut eines Fußball-Zweitligisten und dann noch jemand anderen. Und der Weg, den wir gefahren sind, der war extra mit Baumstämmen zugezogen worden, sodass Fahrradfahrer nicht versehentlich da reinfahren konnten. Man musste es drüber heben und so weiter. Vielleicht war es auch anders geplant. Jedenfalls, wir sind da runtergefahren. Und unten fragte dann der Mountainbike-Guide, als wir drei danach gekommen waren, wer hat eigentlich diese eine Passage, da war so eine ganz knifflige Passage, wer hat die eigentlich geschafft von euch? Und dann sagte der Physiotherapeut, nur der Andreas. Und dann hat er gesagt, ey, du hast mich auch angelogen, du fährst ja viel besser, als du gesagt hast. Das war mein erster Tag richtig auf dem Mountainbike. Ich habe kurz gedacht, ich bin gut. Aber dann ist mir aufgefallen, warum ich die Passage geschafft habe. Ich konnte mich an die Passage überhaupt nicht erinnern. Ich war komplett fokussiert auf unseren Guide, der vorne weggefahren ist. Und ich bin ihm gefolgt. Was er gemacht hat, das habe auch ich gemacht. Und es ist manchmal richtig, richtig gut, wenn ich jemanden habe, an dem ich mich orientieren kann. Da kriege ich vielleicht das eine oder andere nicht mit, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Und es klappen plötzlich Dinge, die ich vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hatte. Wir haben so rund um die Pubertät, da versucht man sich ja frei zu strampeln. Keine Autoritäten, mir hat keiner was zu sagen. Ich bin mindestens schon sehr erwachsen, wenn nicht noch mehr. Später, wenn man ein bisschen älter ist, entdeckt man, es ist gut, wenn man den einen oder anderen hat, an dem man sich orientieren kann, wo man sich abarbeiten kann, dem man nachfolgen kann. Nicht umsonst boomt der Coaching-Markt immer noch. Es ist ein Milliardenmarkt, wo erfolgreiche Geschäftsleute oder Menschen, die gerne erfolgreich sind und wären, zu anderen gehen und sagen, du, hilf mir, ich muss mich an irgendjemanden orientieren, ich möchte mich an dir und deinen Ideen orientieren. Ich habe ein Buch gelesen, kommt mal vor, Evangelisation mit F-U-N geschrieben, von Arno Backhaus, so ein christlichen Lebenskünstler, Musiker und manche kennen auch seinen Bauchladen, in dem er Sachen verkauft. Und er beschreibt in seinem Buch so eine Aktion, wie er mit Menschen ins Gespräch kommen wollte über Glauben. Und er baut da so einen Tapeziertisch auf, in der Fußgängerzone, schüttet ein 1000er oder 2000er Puzzle drauf und räumt die Verpackung weg. Dann steht er nur da und fängt an zu puzzeln. Und meint, es bleiben immer Leute stehen, die dann anfangen mitzupuzzeln und zu ihm sagen, du, sag mal, wo hast du denn die Vorlage? Das sagt er, brauche ich nicht. Ja, also ein Puzzle zu lösen ohne eine Vorlage ist doch relativ dumm. Man weiß ja gar nicht, was draus werden soll. Da sagt er, warum sollte ich dafür eine Vorlage brauchen? Für mein Leben habe ich auch keine Vorlage. Da puzzle ich vor mich hin. Und dann schauen wir zum Schluss mal, was rausgekommen ist. Und dann kann er es verknüpfen und sagen, schau mal, so wie für ein Puzzle eine Vorlage sinnvoll ist, so ist auch eine Orientierung im Leben gut und wichtig und richtig. Die große Frage ist nur, wie bewusst folgen wir einer Vorlage? Wie bewusst folgen wir jemandem, der uns Richtung im Leben geben kann? Unser Text, der Text, den ich für heute rausgesucht habe aus dem Römerbrief, der richtet sich an Menschen, die eine Vorlage für ihr Leben haben, die mit Gott durchgestartet sind, die Jesus als ihren Heiland erkannt haben. Und ich lese Römer 12, die Verse 1 und 2. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Paulus schreibt hier also an Menschen, die in Beziehung zu Gott sind. Und das ist für mich das absolut Fantastische an Gott, dass er uns das Angebot macht, steig ein in die Beziehung zu mir, lern mich kennen, lass uns gemeinsam durch unser Leben gehen. Und er stellt an den Anfang die Barmherzigkeit Gottes. Dieses Entdecken, da ist ein liebender, fürsorglicher Vater im Himmel. Manchmal denkt man so, dieser Gott, was hat der mit mir zu tun und was habe ich überhaupt anzubieten? Ich bin voller Fehler, ich habe vielleicht Dinge getan, die nicht gut waren und auch nachhaltig nicht gut waren. Und dann sagt Gott, komm zu mir. Ja, aber ich kann dies und jenes alles nicht, boah, was auch immer. Und Gott sagt, komm zu mir. Und dann sage ich, ja, wenn ich zu dir komme, kann auch sein, dass ich immer wieder Umwege mache und das so unterschiedlich gewichte. Und Jesus sagt, komm zu mir, folge mir nach, lass dich auf mich ein, entdecke die Liebe Gottes. Und daran knüpft Paulus an, hier an unserer Bibelstelle, an dieser Barmherzigkeit Gottes, an dieser Einladung zu dieser intensiven Gemeinschaft mit Gott und dem Gottesdienst, dem wahren Gottesdienst, der es auszeichnen soll. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich mein Handy hochhalten. Ich habe vorhin noch kurz Zettel gesucht und irgendwo im Gemeindehaus liegt mein Handy. Aber jeder kann sich's vorstellen, oder? Auf meinem Handy habe ich verschiedene Apps. Manche sind vorinstalliert, da weiß ich manchmal nicht, wofür die gut sind. Manche lade ich mir runter, das sind so kleine Helfer im Leben. Wenn ich mein Handy anschaue, dann habe ich Apps, aber sie funktionieren nur, weil im Hintergrund ein Betriebssystem läuft. Und manche vergleichen Christsein mit so einer App. Es ist gut, diesen Glauben zu haben. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich darauf zurückgreife, wo es mir wichtig ist, wo es für mich hilfreich ist. Ja, aber dann kann ich die App auch wieder wegschalten. Ich habe da noch andere Apps. Ich habe so eine Berufs-App, ich habe eine Hobby-App, ich habe eine Familien-App, ich habe eine was auch immer-App. Und dieser Text sagte uns, die Apps sind schön und gut, aber Glauben ist keine App, die du mal dazu schaltest oder auch mal wieder wegschaltest, sondern Glaube, diese Beziehung zu Jesus Christus ist dein Betriebssystem, das dich erfüllt und zwar 24/7, wie die jungen Menschen sagen. Das heißt Tag und Nacht, die ganze Woche lang, den ganzen Monat, das ganze Leben lang. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, das ist die Motivation dafür, zu sagen, okay, ich mache da keine halben Sachen, sondern ich mache ganze Sachen. Und dann geht der Vers 1 weiter, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Das ganze Leben zur Verfügung stellen. Es gibt Situationen, da fällt das total leicht. Also wenn ich im Gottesdienst bin, da fällt es mir leicht, mich für Gott zu öffnen. Wenn ich eine Lobpreiszeit erlebe, fällt es mir leicht, Gott zu öffnen. Aber dann gibt es auch so ganz andere Situationen. Ich erinnere mich an einen meiner ersten Ferienjobs, die ich hatte. Da stand ich direkt unter der Uhr in der Halle, hatte einen Mülleimer vor mir und obendrauf die Aufgabe aus Folien, da Löcher reinzustanzen, in dem Wissen, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr viel Ausschuss dabei produzieren werde. Da war ein Arbeitsschritt vorher falsch gelaufen und ich sollte retten, was zu retten ging. Und ich stand da und habe auf die Uhr geschaut und habe gedacht, bitte, bitte, lass wieder eine halbe Stunde um sein. Das waren in der Regel so 1,5 bis 2 Minuten. Es ging einen ganzen Tag lang und ich habe mir damals Gedanken gemacht, es waren so die Armbändchen, what would Jesus do, was würde Jesus in der Situation machen? Würde er die Kündigung einreichen, sich was anderes suchen oder mit welcher Einstellung kann ich an die Arbeit herangehen? Und ich denke, es ist herausfordernd, Arbeit zu verstehen als Gottesdienst. Welche Bedeutung hat die Tatsache, dass Jesus mitkommt, dass Gott mit dabei ist auf mein Arbeiten? Mit welcher Einstellung gehe ich daran? Sehe ich es als meinen Auftrag von Gott, also mich quasi als Gesandten Gottes an dieser Stelle, ohne großartig über Glauben zu reden? Also ich könnte natürlich dastehen, so ein bisschen an meinen Teilen herumkloppen und jedem sagen, komm mal her, ich muss dir ein paar Bibelverse aufsagen. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern von der inneren Einstellung, dieser Dankbarkeit, Freude, Liebe zu leben. Es gibt andere Punkte, wo es auch schwierig ist, herausfordern, was bedeutet es in meinem Alltag, mit Gott unterwegs zu sein? Was bedeutet es in meinem Hobby, mit Gott unterwegs zu sein, in diesen unterschiedlichen Punkten des Lebens? Ja, ich habe mir noch notiert, nicht dadurch, dass du ständig betest oder Lieder singst, sondern dass du deine Aufgaben so erledigst, dass du es für Gott machst. Und das merken sicherlich andere dann auch beim Arbeiten. In Vers 2 heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das ist extra der Plural geschrieben. Es sind verschiedene Maßstäbe. Und es ist manchmal gut, nicht diesen Maßstäben zu folgen. Ich war vor ein paar Wochen mit Schülern Skifahren, hatte eine fortgeschrittene Gruppe, aber habe auch viel zu tun mit Anfängern, auch in der Vergangenheit. Und beim Skifahren sage ich immer dazu, wenn du es lernst und wenn du besser werden willst, mach nie das, was du denkst, was gut ist. Mach nicht das, was dir sofort einfällt. Mach nicht das, was die normale Reaktion sein könnte, sondern mach das, was für dich gut und richtig ist. Und es ist gut, den Zeitgeist zu hinterfragen. Das machen wir sehr selten. Dem Zeitgeist zu folgen, das fühlt sich so richtig gut an. Wir haben nämlich in unserem ganzen Wahrheitsverständnis ein Verständnis, das ist, wenn wir einen Konsens haben über etwas, wenn wir alle der Meinung sind, das haben wir schon immer so gemacht, das machen die anderen auch so, dann fühlt es für uns, sich für uns richtig als wahr an. Aber nur weil viele was machen, muss es nicht richtig und gut sein. Und zu schauen, wo beeinflusst mich Zeitgeist, wo beeinflusst mich Ich-Bezogenheit, Erfolgsorientierung. Bei Erfolgsorientierung muss ich sofort eine Situation so in meiner anfangenden Jugendzeit denken, so auslaufende Kinderzeit. Da gab es in der Jungschar einen Bibellesewettbewerb. Da gab es so Blätter, man musste Bibeltexte lesen und dazu Fragen beantworten. Das war auf mehrere Wochen, wenn nicht Monate angelegt. Und man bekam dann einen Preis, wenn man es gemacht hatte. Ich wusste, es kann nur einen Sieger geben. Und das war ich. Und dann habe ich innerhalb von wenigen Tagen, ich habe viele Stunden am Tag Bibel gelesen, in wenigen Tagen habe ich das ganze Programm durchgezogen gehabt und konnte meinen Preis in Empfang nehmen. Aber das hatte nichts mit Gott zu tun, das hatte nichts mit Dienst an Gott zu tun, das hatte nichts mit Beziehung zu Gott zu tun, sondern es war Zeitgeist, erfolgreich sein, den anderen zeigen, wer hier der Beste, Stärkste und Tollste überhaupt ist. Hat mich beeinflusst. Und die Frage ist, wo es uns auch in unserem Glauben beeinflusst, dass wir plötzlich denken, ja, wenn ich das und das tue, dann denken die anderen, wow, ein Guter. Ja, ich habe 24 Stunden durchgebetet. Das kann man gerne machen. Aber es ist nichts, um sich dann von anderen feiern zu lassen. Ich weiß auch nicht, ob das jemand durchhält. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das eigene Wohlbefinden ernst zu nehmen. Es soll mir gut gehen. Ich habe ein Anrecht darauf. Das kann uns auch beeinflussen in unserem Glauben, in unserem Christsein. Überhaupt das eigene Fühlen in den Mittelpunkt zu stellen. Auch das kann Auswirkungen auf meinen Glauben zu haben. Ich will auf Gott hören. Und in meinem Hören auf Gott höre ich doch manchmal nur auf mich, auf meine eigenen Gefühle, Bedürfnisse, auf das, was mir wichtig wäre. Und sage dann so schnell, ja, Gott will das. Ja, Gott will das vielleicht gar nicht. Ich will das und setz das ein. Es ist gut, wie es in 1. Korinther 16, Vers 13 heißt, seid wachsam und steht fest im Glauben, seid entschlossen und stark. kritische Fragezeichen zu machen, immer mal wieder zu prüfen, warum bin ich gerade so unterwegs, wie ich gerade unterwegs bin. Wenn ich meine, von Gott was zu hören, was habe ich da gehört? Habe ich meine Stimme gehört? War ich lauter oder habe ich auf Gott gehört? Ein Beispiel, das von mir hier schon einmal erzählt wurde und mein Vater hat es, glaube ich, auch schon mal erzählt, von einer Kurzbibelschule, wo 5 junge Männer entdeckt hatten, Gott hat persönlich zu ihnen gesprochen und haben dann eine Frau angesprochen, eine junge Dame, und haben gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass du die Frau für mein Leben bist. Problem war, dass 5 Leute kamen, denen es alle von Gott gezeigt wurde. Die Dame hat sich dann für niemanden entschieden. Gott hat dir was anderes gezeigt. Und so ist es gut, immer mal wieder Fragezeichen zu setzen und zu reflektieren. Wie sieht's aus? Höre ich auf Gott oder bin ich wieder in der Zeitgeistfalle drin und höre stärker auf mich? Wenn man TikTok schaut, wird man immer wieder herausgefordert, gleich Klick drauf zu machen, Herzchen. Bei anderen Sachen Daumen hoch, bewerten, beurteilen. Und das Bewerten ist auch wichtig. Also wenn ich auf eine Ampel zufahre, dann sage ich nicht, ich möchte da und da hinfahren, sondern ich bewerte die Situation. Wenn ein rotes Licht ist, bleibe ich stehen. Wenn grünes Licht ist, fahre ich weiter. Es ist so normal zu bewerten. Aber wie oft und wie leicht passiert es, dass wir andere bewerten und beurteilen und dann auch gerne mal verurteilen, uns über die anderen stellen. Also Fragezeichen setzen. Was ist das, was Gott mit mir vorhat? Was ist das, was seinem Willen entspricht? Und wo entspreche ich den Maßstäben von anderen? Das heißt dann weiter, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Lasst euch verändern. Es kommt wieder die Zeit, in der wir Schmetterlinge sehen. Und die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling, die wird als Metamorphose bezeichnet. Und wenn wir hier in den griechischen Text reingehen, dann steht da auch eine Form von Metamorphose, Metamorpho, also im Altgriechischen. Da geht es um eine Verwandlung, um eine nachhaltige Verwandlung, wo etwas ganz Neues entsteht. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und dieses Denken ist schon eine besondere Sache, oder? Wir denken den ganzen Tag. Und wir denken manchmal auch einen Teil der Nacht. Unser Hirn arbeitet und dieses eigene Denken, das fühlt sich oft so echt und wahr an, weil es halt in unserem Kopf ist. Und wir hinterfragen es oft nicht. Sondern es ist halt, wie es ist. Und dann stolpern wir in zahlreiche Denkfallen rein. Ich habe mir nur ein paar notiert. Schwarz-Weiß-Denken, dass wir denken, wenn nicht das ist, dann ist das und überhaupt hin und her und sind gar nicht offen für die dazwischenliegenden Themen. Eine Übergeneralisierung aus einer einzelnen Erfahrung wird eine allgemeine Regel gemacht. Im negativen Bereich, ich habe einmal versagt, also werde ich immer versagen. Und das prägt mich. Es ging schon mal schief, dann geht es jetzt wieder schief. Und dieser Gedanke geht mit. Kann aber auch sein, keine Ahnung, ich hatte grüne Schuhe an, ich habe Gott für was gebeten und dann hat sich das so ereignet, also muss man als Christ immer grüne Schuhe tragen. Das wäre jetzt negativ. Das gibt es tatsächlich, dass Menschen aus einzelnen Erfahrungen theologische Lehren ableiten. Da will ich aber nicht näher drauf eingehen. Ist so eine Sache des Denkens. Dann füllen wir unser Kopf immer wieder mit neuen Informationen. Ich hatte mal 8 Wochen Nachtschicht gearbeitet und immer Stoßstangen gefertigt. Ich habe Monate gebraucht, bis ich beim Betrachten von Autos nicht zuerst auf die Stoßstangen geschaut habe. Und wenn wir so überlegen, was wir in uns aufnehmen, dann sind das oft sehr negative Nachrichten. Irankrieg, wir wissen eigentlich nicht viel, außer dass der Krieg ist und dass es Benzin teuer wird. Aber ich zum Beispiel, ich fütte auch für mich mit ständigen Informationen. Man weiß es nicht genau, aber vermutet, es könnte sein, Konjunktiv, Spekulation. Irgendwann werden wir erfahren, was Sache war. Katastrophenmeldungen, die wir in uns aufnehmen, die unser Denken dann auch prägen. Dann Gedanken lesen, habe ich mir notiert. Das heißt, schauen, wie ist das bei, also was denken andere über mich? Ich habe mal in einem Chor gesungen, wir hatten Konzert, wir hatten Tänzerinnen aus England dabei. Neben lief noch eine damals Dia-Show, die Jüngeren kennen das nicht, sowas wie eine Beamer-Präsentation. Und ganz vorne an der Bühne saß eine Frau, die hat nichts anderes gemacht, als uns anzuschauen. Die konnte die Bilder gar nicht richtig sehen. Die saß ganz vorne. Am Ende des Konzertes haben wir alle, die wir im Chor mitgesungen haben, nur über eine Sache geredet. Was hat diese Frau gedacht? Was wollte die? Warum hat die uns so angestarrt? Und wir haben nichts Gutes gedacht. Es gibt weitere Dinge, die uns im Denken beeinflussen. Und die Frage ist, was machen wir mit unserem Denken? Gerade dann, berühmte Uhrzeit ist ja morgens so 4:30, 5:00, wir werden wach und dann ist ein Gedanke im Kopf und wir können nicht mehr schlafen. Was machen wir damit? Lasst euch verändern von Gott. Das heißt, ich darf diese Gedanken zu Gott bringen. Ich darf mir Bibelverse vor Augen halten. Ich darf mit Gott darüber reden. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht. Ich habe dann einen Ohrstöpsel bei mir liegen. Den mache ich rein, also einen Kopfhörer. Und dann stelle ich mir eine Predigt ein. Und dann höre ich auf die Predigt. Und das hilft mir auch, von meinen Gedanken wegzukommen. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Die Besonderheit hier an unseren Bibelversen, es fängt an mit der Barmherzigkeit Gottes, auf die wir uns ausrichten, die wir erleben, über die wir nachdenken dürfen, von der her wir existieren. Und dann geht es um Veränderung, es geht um Gottesdienst, wie wir uns Gott widmen und wie wir ihm nachfolgen. Und dann ist interessant, Gott ruft uns nicht zur äußeren Anpassung auf, sondern zur inneren Verwandlung. Das Evangelium von Christus ist keine moralische Überforderung, sondern die Einladung zu einem neuen Leben und damit zu einem erneuerten Denken und damit zu einem erneuerten Leben. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens und eures Wollens. Und ich wünsche uns allen, dass wir darin wachsen und vorankommen und uns auch austauschen, wo was gut läuft und wo wir an Herausforderungen kommen. Manchmal ist es gut, mit anderen dann für Dinge zu beten. Die Einladung dazu auch wieder am Ende des Gottesdienstes. Amen.